Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Micha und bei mir am Start sind der Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin auch der Micha, weil wir haben ja letztens jetzt im Superlevel-Forum erfahren, dass die Leute sowieso nicht auseinanderhalten können. Deswegen ist es eigentlich vollkommen egal.
Stimmt, okay. Ja. Also ich bin Daniel.
Und ich bin Micha.
Schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Und mit uns dabei ist der Philipp.
Morgen. Ich bin, ja, keiner von euch. Philipp.
Sollen wir irgendwie einen Namen tauschen? Bist du nicht Manu?
Können wir auch machen.
Okay, heute bist du Manu, Philipp. Philipp ist heute Manu. Nein, verwirrend. Aber ist diese Camouflage-Spielchen, die wir hier machen, die passen ganz gut zu dem Spiel, das wir heute besprechen. Und zwar reden wir heute über Sniper Elite 3. Ein berühmt-berüchtigtes Spiel über einen Scharfschützen, der in Zeitlupe Eingeweide schreddert. Und dieses Spiel ist vor ein paar Wochen bei uns erschienen für alle hiesigen Konsolen. Und Daniel und ich haben uns, ich glaube sogar schon erst vorgestern, ein paar Kugeln um die Ohren gehauen.
Ja, am Wochenende, ne?
Am Wochenende war das.
Aber bevor wir dazu kommen, hat einer von euch die Vorgänger gespielt? Weil ich muss ganz ehrlich, wenn ich jetzt für mich spreche, sagen, ich habe diese Sniper-Serie irgendwie immer verpasst. Ich habe die immer so als, naja, die ist so ganz, unter ferner liefen. Und jetzt beim Sniper Elite 3, als es dann auch für PS4 rauskam, da gibt's jetzt ja eh nicht so viel Software für PS4, da ist die Auswahl nicht so groß. Da nimmt man halt, was man kriegen kann, wenn man was da spielen will auf den neuen Konsolen. Und dann habe ich gedacht, ach, probier's es doch mal aus. Und um das Fazit schon ein bisschen wegzunehmen, war sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wer hat die Vorgänge gespielt und kann da kurz was dazu sagen? Philipp?
Also ich habe den zweiten Teil gespielt, Sniper Elite V2 heißt der. Und das Spiel zählt eigentlich momentan auch zu meinen Lieblingsspielen auf der PlayStation 3. Habe ich noch mal vorher gespielt, bevor ich den dritten Teil angefangen habe. Ist von der Grafik zwar nicht auf dem aktuellsten Stand gewesen 2012, als es rauskam auf der PS3, aber bringt unfassbar viel Spaß.
Ganz krass, ich habe den ersten gespielt. der noch für die, für die PlayStation 2. Xbox weiß ich jetzt nicht, aber und dann später auch noch für die Wii rauskam und den habe ich jetzt sogar im Zuge der Veröffentlichung des dritten Teils nochmal reingeworfen und das ist schon also ein gigantischer Unterschied. Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, weil das hat ja wirklich angefangen als kleiner Budgettitel. Das ganze Ding kommt von Rebellion, die früher schon so ein paar andere schmucke Perlen wie Rogue Trooper oder so gemacht haben und deren einziges erfolgreichstes Spiel bis Sniper Elite war Alien vs. Predator. Kennt das noch jemand von euch?
Ja.
Jein, also es waren die ersten auch von denen. Also ich kann mich jetzt nur an das Aliens vs. Predator von 2010 erinnern, dass das von denen kam. Ob die ersten jetzt, weiß ich gar nicht, da war doch Fox noch Publisher oder so.
Ich glaube schon das letzte, ne, was jetzt irgendwie auch von Sega vertrieben worden ist und so. Das kann sein.
Ja. Ganz kurze Frage, gab es wirklich einen Rogue Trooper oder meinst du Rogue Warrior? Weil das war ja von 2009 oder sowas.
Nee, es gibt tatsächlich auch Rogue Trooper. Das okay. Ist so ein ein blauer Soldat. Das ist, der Typ ist einfach komplett blau. Das sind irgendwie, ich glaube, das spielt in so einer Welt voller blauer Klonsoldaten oder so. Ich weiß es nicht, das basiert auf irgendeinem Comic. Und ich kann mich deshalb noch an Rogue Trooper erinnern, weil dieses Cover einfach blau war. Dass du hast das Gefühl, du spielst irgendwie den Ego-Shooter der Schlümpfe.
Und das Rogue Warrior war ja wirklich auch irgendwie legendär schlecht. Ich wollte das sogar spielen, weil ich da irgendwie mal Lust dazu hatte, das auszuprobieren, weil das hat, glaube ich, auch Metacritic-Wertung von 10 oder sowas. Und ich habe da damals von irgendeiner britischen oder amerikanischen Seite, als es da gab es noch gar nicht Let's Plays oder sowas, aber die haben das da mal gespielt und haben das so sehr witzig aus dem Off kommentiert und haben gesagt, ey, das musst du dir irgendwann mal zulegen, weil das, glaube ich, so schlecht ist, dass es schon wieder Spaß macht. Aber ich kann leider nicht sagen, wie es dann wirklich war, weil ich es bisher nicht geschafft habe. Ich habe es mir weiterhin vorgenommen. Das ist quasi mein, was ist denn das Gegenteil von Pile of Shame? Also es liegt auf meinem Pile of Fame, weil es so gut ist, dass ich es auf jeden Fall mal nachholen möchte. Aber
Ja, ist aber auf jeden Fall, also Rebellion ist schon lange dabei. Ich glaube, die gibt es irgendwie seit den 90ern, seit 93, 92 oder so gibt es die schon. Und die haben sich über die Jahre immer mit solchen Lizenzgeschichten über Wasser gehalten. Die haben auch immer so Umsetzungen gemacht, irgendwie zum Beispiel mal Midnight Club für den GBA umgesetzt oder Gun, dieses Western-Spiel für die PSP und so. Und dann gibt es immer so ein paar eigene Kreationen, die aber alle nie so richtig erfolgreich gewesen sind. Also
das letzte Mal gesagt, ja.
Ja, das ist ja leider so. Also ich ärgere mich.
Diplomatisch ausgedrückt.
Ja. Es ist bei Rebellion auch immer bisher so gewesen, dass ich mich persönlich immer sehr geärgert habe. Also weil die immer so coole Ideen hatten, wie Neverdead zum Beispiel, aber nie so wirklich sich am Riemen reißen konnten, was das Game Design betraf, weil das immer irgendwie ein bisschen defekt war, was die da handwerklich gemacht haben. Und Sniper Elite ist wirklich eine der ersten eigenen Serien, also die keine Lizenz hat und die keine Auftragsarbeit war, die also so wirklich aus eigenem Hause, die auch wirklich zu großen Erfolg gekommen ist. Zu Recht.
Also da war der zweite Teil soll, glaube ich, auch ein Remake gewesen sein vom ersten Teil. Kann das angehen, wenn du den gespielt hast?
Dann aber ein sehr freies Remake.
Okay.
aber es spielt doch auch irgendwie in zerbombten Zweiten Weltkriegsstätten und so weiter und so fort, ne? Der zweite Teil?
Ja, richtig. Und das ist eigentlich auch das Interessante an dem dritten Teil, weil der zweite Teil wirklich zum Ende des Zweiten Weltkrieges gespielt hat, wo man zum Schluss in Berlin spielt. Mhm. Und da wird zum Schluss eigentlich angeteasert, dass der dritte Teil, dass es einen dritten Teil geben soll, und dass dieser aber im Kalten Krieg spielt. Deswegen ist das ganz interessant, dass man für den dritten Teil jetzt sich doch wieder alles anders überlegt hat und im Prinzip ein Prequel gemacht hat. Der Teil spielt eigentlich zeitlich vor dem zweiten Teil, weil der zweite Teil eben zum Ende des Krieges spielt und Teil 3 spielt meiner Meinung nach, ja, weiß ich nicht, schon auch zum Schluss, aber eben noch nicht ganz zum Ende. Das heißt, der Krieg
du hast schon recht mit deiner Interpretation, dass das am Anfang ist, weil man ist ja in Afrika und diese großen Afrika-Feldzüge mit Rommel und sowas, das war ja alles am Anfang des Krieges. Also am Ende, als es darum ging, da gab es in Afrika nicht mehr viel. Da waren ja die Alliierten schon in Europa übergesetzt, in Sizilien und sowas. Deswegen bist du da auf jeden Fall im Anfang des Krieges.
Wie fandet ihr denn so überhaupt den Szenariowechsel? Weil ich muss sagen, mich hat das ziemlich überrascht, weil es nicht so viele Spiele gibt, die jetzt Afrika als Schauplatz gewählt haben, also vor allem nicht während des Zweiten Weltkriegs. Wie ging es dir da, Philipp, jetzt du als Experte des zweiten Teils sozusagen?
Also ich hatte vorher die Befürchtung, dass mich das Szenario eben mit Wüsten und mit irgendwelchen Gebirgspässen oder ähnliches, dass ich das schnell abnutze und dass mich das schnell langweilt. Aber eigentlich war das gar nicht so. Die haben eben den Trick gehabt, dass sie die einzelnen Szenarien, dass sie sich schon teilweise voneinander unterschieden haben, und aber dass die Level auch unfassbar groß sind. Also die sind Schlauchlevel ist da eigentlich gar nicht mehr, sondern die sind schon groß, man hat schon viele Freiheiten da drin. Hat mir gut gefallen.
Daniel, beziehungsweise Micha, wir beide haben uns ganz schön verlaufen, oder?
Verlaufen nicht unbedingt, weil man hat ja schon immer eine Karte, auf der man sehr schön sehen kann, wo man hin muss und wo welche Punkte sind, die irgendwie von Belang sind für die Lösung des Levels. Aber ja, ich muss euch beiden recht geben, auf jeden Fall sind die Bereiche sehr groß. Und das hat mich eben in doppelter Hinsicht überrascht, weil erstens hat man immer recht große Levelbereiche und dann schauen die auch noch, zumindest auf der PS4, sehr hübsch aus. Und das hat mich dann in mehrfacher Hinsicht, dass ich gesagt habe, okay, einerseits große Bereiche, was ja dann auch schon mal wieder eine Menge Rechenpower in Anspruch nimmt. Und dann aber auch noch ganz hübsche Grafik mit schönen Lichteffekten und so. Und die Sonne kommt teilweise wirklich schön so durch die Wolken durch. Und hast du so dieses, wie heißt das, Raytracing oder so? Ich kenne mich nicht aus.
Du meinst diese Licht, Gesundheit?
Danke. dass das Licht dann irgendwie so gebrochen wird und im richtigen physikalischen, was weiß ich was. Und dann siehst du halt manchmal so, wirst da geblendet von der Sonne und siehst aber dann so die Strahlen, wie die durch die Sonne, durch die Wolken durchkommen. Und
also ihr habt das im Koop gespielt, ne?
Auch. Also wir haben quasi, ich habe angefangen, die ersten drei Missionen alleine gespielt und dann kam Micha dazu und dann haben wir es nochmal im Koop gespielt. Aber bevor wir dann zum Koop, da will ich gleich ein bisschen ausführlicher drüber reden, kommen jetzt nochmal dazu. Was mir da auch sehr gut gefallen hat, ist, dass die großen Level-Areale eben nicht nur einfach irgendwie so als Selbstzweck da sind, sondern man hat ja auch wirklich immer die Wahl, wie man da vorgeht. Also du kannst dann irgendwie, an einer Stelle gibt es dann zum Beispiel so eine Oase mit einem kleinen See in der Mitte und dann kannst du halt um den See auch rechts rumlaufen, du kannst links rumlaufen, du kannst irgendwie an einer Stelle in so einen Hochposten, so einen, quasi so einen Wachturm reingehen und halt aus daraus snipern, du kannst im Nahkampf irgendwie Wachen lautlos ausschalten, du kannst sie mit einer Pistole ausschalten, also du hast sehr, sehr viel Wahlmöglichkeiten und kannst dich quasi in diesem größeren Levelareal wirklich austoben, weil du dir aussuchen kannst, wie du zu deinem Ziel kommst. Hat mir gut gefallen.
Ja, also das ist auf jeden Fall. Ja, erzähl du.
Ich wollte nur anmerken, dass ich ohne Daniel, ich habe es nämlich hauptsächlich nur im Korb gespielt, hätte ich mich verlaufen. Weil der ist immer schön vorangegangen.
Ich kannte halt die Missionen auch schon.
Und sagte dann so, aber jetzt gehen wir hier lang und da gibt's eine Abzweigung und ich so, okay, immer schön hinterher. Und deswegen, was ich anmerken wollte, ist, es ist wirklich ziemlich schwierig, eine Wüstenlandschaft so mannigfaltig und so gut darzustellen, dass es dir visuell nicht langweilig wird. Denn bei dem zweiten Teil, Philipp, vielleicht kannst du mir da gleich widersprechen, aber ich hatte bei dem zweiten Teil den Eindruck, dass ich irgendwann immer nur ein und dasselbe sehe, weil ich immer dieselben Trümmerstädte habe und immer wieder, da sah für mich irgendwann alles sehr generisch aus. Und bei dem ersten sowieso, weil das ja ein Budgettitel war. Und jetzt bei dem dritten ist das so, dass die sich so viel Mühe mit dieser Landschaftsgestaltung gegeben haben, dass das also das wirklich so Gebirgsketten und Höhlen und irgendwelche, also zum Beispiel auch so Sachen wie der See und auch die Vegetation und so. Das sieht alles so.
Ist cool.
Das sieht total.
Du hast die vierte oder Mission oder sowas, glaube ich, die hast du dann noch gar nicht wahrscheinlich gesehen.
Ach so.
Ist so ein also so ein, was halt so eine Wüstenburg, nenne ich es jetzt mal, ist, über die du dich dann auch anschleichen musst. Also die haben sich da wirklich aus dem Wüstensetting, was jetzt erstmal sehr dröge klingt, haben sie wirklich viel gemacht.
Ja, finde ich echt super krass. Ich meine, wie war das mit dem zweiten Teil, Philipp? War das doch wirklich irgendwann sehr schnell langweilig?
Ja, also wie gesagt, das war schlauchig. Da hast du dich im Prinzip nur gerade nach vorne gekämpft, hattest nicht großartig taktische Möglichkeiten. Das wurde schon relativ langweilig zum Schluss. Mhm. Aber das ist wirklich das Schöne beim dritten Teil. Durch diese großen Level hat man so viele Möglichkeiten. Bevor du angreifst, kundschaftest du erstmal mit deinem Fernglas die Umgebung aus, kannst denn damit die Feinde markieren, gehst zur anderen Stelle, entdeckst von der Position dann auch nochmal ein paar Feinde und kannst richtig dir taktische Pläne machen, ob du vielleicht Ablenkungsmanöver startest, indem du auf irgendwelche Tanks schießt oder man kann Generatoren manipulieren, so dass man immer, wenn die Generatoren Fehlzündungen haben, dass man selber unbemerkt einen Schuss abfeuern kann. Also es ist super, super, super taktisch.
Wie hieß das nochmal, Daniel? Geräuschkamouflage oder so? Geräusch?
Ich glaube, ja, Geräuschtarnung oder sowas. Also hatten wir auch letztens bei Enemy Front, wo ja Philipp auch da witzigerweise zu Gast war. Also es heißt ja immer, wenn es über Sniper- und Weltkriegsspiele geht, bist du jetzt unser Spezialexperte, was das Thema angeht.
Gibt ja nicht mehr so viele.
Das stimmt, ja, leider. Auf jeden Fall, genau, gleiches Konzept. Also das heißt, du versuchst dir irgendwelche Umgebungsgeräusche zu suchen, die auftreten und du siehst die dann noch oben markiert. Und dann versuchst du eben in dem Moment den Schuss so abzufeuern, den Sniper-Schuss, dass du genau in dem Moment feuerst, wenn das laut ist. Und dann kann der Gegner quasi nicht zuordnen, wo dieser Schuss herkommt. Oder im Idealfall merkt er nicht mal, wo er herkommt. Das heißt, wenn du es schaffst, den Gegner irgendwie, weil er gerade hinter einem Zelt vorbeiläuft, so an der Stelle zu erwischen, wo ihn seine Kameraden nicht sehen, dann bleibt er auch da liegen und du löst nicht Alarm aus und kannst quasi weiter snipern. Und dann gibt's eben dieses, dass du, wenn du dann doch entdeckt wirst, dann kennt man ja von Splinter Cell diese Schattenfigur, also das heißt, man rennt dann irgendwo anders hin und sieht dann aber den Schatten, wo der Gegner eben vermutet, dass man zuletzt war. Das heißt, die werden auch da suchen. Das kann man in zwei Richtungen einsetzen, nämlich, dass man einerseits eben dann das ausnutzt, dass die Gegner da hingehen werden und suchen und dann snipert man sie zum Beispiel da weg oder man umgeht sie, fällt ihnen Rücken und macht dann diesen Nahkampf-Stealth-Kill. Oder man flüchtet eben ganz woanders hin oder man startet es nur als Ablenkungsmanöver. Und das funktioniert auch, um jetzt nochmal das Beispiel zu Enemy Front, wo das irgendwie überhaupt immer nie funktioniert hat, das Schleichen, funktioniert das bei Sniper Elite richtig gut. Da habe ich immer das Gefühl, ich bin Herr der Lage. Und wenn ich entdeckt werde, man muss auch dazu sagen, das ist kein Ballerspiel. Man stirbt sehr, sehr schnell, wenn man das nicht rechtzeitig die Medkits auspackt. Aber meistens, wenn man irgendwie ein direktes Feuergerät hat, man da überhaupt keine Chance.
Ja, es ist auf jeden Fall kein, also es ist für mich nicht so gut geeignet, wie im Koop festgestellt, weil ich fliege relativ schnell auf, ich habe sehr wenig Geduld bei solchen Spielen. Das stimmt. Also es gibt ganz wenige Stealth-Spiele, meistens die da, wo ich wirklich dazu gezwungen werde, wo es eigentlich überhaupt gar keinen anderen Weg gibt, da schaffe ich es dann auch mal wirklich total lautlos davon zu kommen, aber wenn ich so ein bisschen die Wahl habe und auf den normalen Schwierigkeitsgrad geht das noch so einigermaßen, dann wähle ich oft immer den lauten Weg und ich habe dann später
ich hab's gemerkt. Ja, du bist der denkbar schlimmste Koop-Spieler für so ein Spiel, wo man schleichen will, weil das war immer dieses so, Micha, da vorne, da stehen zwei. Lass mal ganz vorsichtig da jetzt um die Ecke schleichen. Okay, ich werf mal eine Granate. Und dann war halt immer dieses also du wolltest die, glaube ich, dann meistens in dem Moment gar nicht werfen, hast dann versehentlich die falsche Taste gedrückt oder es ist halt irgendwas passiert. Auf jeden Fall war immer der beste Schleichplan, den ich mir zurechtgelegt hatte, weil ich bin im Gegensatz zu dir ein sehr, sehr großer Fan von Schleichspielen und versuche auch alles immer möglichst schleichend und lautlos über die Bühne zu bringen. Und jeder Plan, den ich uns zurechtgelegt hatte, wurde innerhalb von der ersten Spielminute dann meistens zunichte gemacht. Und dann war es nur noch so, okay, jetzt müssen wir irgendwie ballern.
Das ist irgendwie witzig. Also es gab ein Déjà-vu zu einem Spiel, das eigentlich nicht sein dürfte, nämlich Army of Two.
Stimmt. Das,
genau, im Gegenteil. Da hat das aber gut funktioniert, unsere Zusammenarbeit. Ich glaube, man sollte mich eher für solche Spiele pachten.
Ja, aber bei Army of Two ist es halt auch wirklich darauf ausgelegt, dass du nach Möglichkeit ganz viel Chaos, Zerstörung und Explosionen hervorrufst. Und bei Sniper ist nicht so ganz dafür gemacht.
Ja, aber wir haben schon perfekte Überleitung, denn der Koop-Modus. Philipp, hast du den schon gespielt?
Ja, habe ich auch gespielt. Ist im Prinzip 1:1 wie der Singleplayer.
Mhm. Das klingt so schlecht bei dir.
Nein, das ist nicht schlecht. Nur ich habe eben die ähnlich wahrscheinlich wie du, Daniel, die Erfahrung gemacht, dass ich erst den Singleplayer alleine gespielt habe. Dann habe ich eine Woche später mit einem Kumpel den Koop-Modus gespielt und es bringt absolut viel Spaß, sich mit einem Kumpel taktische Pläne zu überlegen. Der eine greift von der Seite an, der andere von der, oder man schaltet parallel zwei Soldaten aus oder ähnliches. Aber eben das, wie ihr das auch hattet, der eine rennt vor, der andere rennt dann hinterher, der den Weg noch nicht kennt, hat vielleicht bei mir jetzt nicht ganz so viel Spaß gebracht, wie ich das gedacht hätte.
Interessant.
Uns hat es echt großen Spaß gemacht und mich hat es auch nicht gestört, weil ich fand es doppelt positiv. Also, weil wir konnten die Mission quasi frei anwählen und aber alles, was Micha im Koop erspielt hat, sag ich mal, blieb dann auch weiter in seinem Spielfortschritt gespeichert. Also das heißt, weil er jetzt im Koop mit mir die zweite Mission dann geschafft hatte, konnte ich einfach rausgehen und er konnte nahtlos dann die dritte Mission einfach weiterspielen alleine.
Aber okay. Interessanterweise, da muss ich ganz kurz korrigieren, das ist nicht so gewesen.
Ach so.
Ich habe nämlich ich habe mich auch gefreut, als ich mit dir gespielt habe und gedacht habe, haha, jetzt macht der Daniel die ganze Arbeit für mich. aber es ist tatsächlich so, dass man das dann leider nochmal spielen muss. Also ach so, ich musste dann von dem Punkt wieder zurück. Habe ich auch gedacht, ich meine das auch irgendwo gelesen zu haben oder ich habe dir einfach mal blind geglaubt. Aber ich musste die Mission dann nochmal spielen. Aber es war dann was komplett anderes, weil wenn man dann zu zweit unterwegs ist, dann hat man so eine gewisse Sicherheit und auch so eine Art Versicherung. Zumindest wenn man mit Daniel spielt, dann ist das quasi eine Lebensversicherung. Aber die Sache ist, dass wenn man es alleine spielt, wird das Spiel auch unweigerlich sehr viel schwerer. Weil du hast natürlich nicht die Rückendeckung und so weiter. Und ich habe dann in der Mission, die wir zu zweit spielend geschafft haben, dann wirklich auch Schwierigkeiten gehabt, alleine da durchzukommen.
Was aber ganz cool ist, Schwierigkeitsgrad, es gibt, und das ist auf Konsolen sehr selten, freies Quicksave. Mhm. Sollte es öfter geben, finde ich.
Ja. Gab es bei dem Spiel?
Ja, du kannst einfach, also der macht schon immer, wenn du irgendwas geschafft hast oder so, dann legt er für dich auch schon immer ein Autosave an. Du kannst aber auch manuell ins Menü gehen und dann sagen, ja, jetzt den aktuellen Spielstand speichern. Und dann kannst du auch den quasi manuell wieder laden, wenn du ins Menü gehst. Also wenn du zum Beispiel sagst, ja, den habe ich jetzt vielleicht doch erwischt, den Typen mit dem Sniper-Schuss, aber ich habe dann irgendwie doch Alarm ausgelöst, jetzt probiere ich es halt nochmal. Ist zwar cool, dass die Funktion drin ist, hat aber natürlich auch, muss man ganz klar dazu sagen, den Nachteil, dass man halt oft diese Quick-Save-Quick-Load-Orgien hat, dass man halt einfach sagt, okay, ich probiere es so lange, bis ich es hier, also ich lade so schnell, so oft wieder, bis ich es dann halt irgendwann mal perfekt geschafft habe. Und so kommt auch so ein bisschen der Spielfluss abhanden.
Ja, ja. Ey, vielleicht erkennt ihr das von früher von Half-Life, dem ersten Half-Life. Da habe ich auch immer regelmäßig, immer wenn ich um die Ecke gegangen bin, immer auf F5 gedrückt. Hm. Und wenn ich dann auch nur 20% Health verloren habe, habe ich sofort neu geladen. Und das hat das ganze Erlebnis natürlich total zerstört. Und hier bei Sniper Elite, ich glaube, mit ein bisschen Beherrschung kriegt man das vielleicht auch hin. Beherrschung ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Wenn man so geduldig ist, wenn man es wirklich schafft, auszuharren und so weiter, dann ist der Payoff, also die Belohnung dafür ja relativ groß, oder Philipp?
Ja, also da wird man im Prinzip mit jedem Kill mit Erfahrungspunkten belohnt, wo man denn in Rängen steigen kann, wo man verschiedene Items oder Waffen und Ausrüstungsgegenstände freischalten kann. Und das ist völlig unterschiedlich, ob man einen jetzt mit einer schallgedämpften Pistole umlegt, ob man einen im Nahkampf umlegt, ob man einen wegsnipert leise oder ob man ganz brachial mit einem Maschinengewehr in irgendein Lager reinrennt. Je nachdem, wie schwer das ist, kriegt man eben unterschiedliche Erfahrungspunkte. Also das Belohnungssystem ist da schon ganz fair und ermutigt auch zum leise Spielen.
Das stimmt alles. Was ich eigentlich sagen wollte oder worauf ich anspielen wollte, ist diese Röntgenfunktion. diese Röntgenzeitlupe, die zumindest habe ich das so empfunden. Das ist so ein bisschen wie bei Spielen wie Mortal Kombat oder so. Das ist wie so eine Belohnung für einen harten Kampf ist. Also diesen Finisher, den gibt's ja nur aus kosmetischen Gründen. Der macht ja irgendwie, der bringt ja nichts Zusätzliches ins Spiel. Aber das ist für, wenn du da jetzt irgendwie 2-3 Minuten in der Hocke gesessen hast und hast lange darauf gewartet, dass der Soldat endlich in der richtigen Position ist und hast den richtigen Moment abgepasst, dass du diese Geräuschkamouflage-Geschichte ausnutzen kannst und so, dann kommt sozusagen als kleine Mini-Belohnung diese Zeitlupenaufnahme und zeigt dir in eigentlich schon abstrus perverser Art und Weise, wie diese Kugel den Gegner durchlöchert. Und da habe ich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, wirklich gestaunt und mich ernsthaft gefragt, ob das auch tatsächlich die deutsche Version ist, die ich da gespielt habe. Oder, Daniel?
Das stimmt. Ich habe mir auch lange überlegt, ist diese Röntgen-Killcam, die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, irgendwie erst mit dem zweiten Teil eingeführt wurde und da ja auch so als es war nämlich eben das, dass ich immer dachte, die Spiele wären nicht so toll, weil ich habe das beim zweiten Teil so ein bisschen mitverfolgt und habe ich mir gedacht, naja gut, sie schaffen es halt nicht, einen gescheiten Shooter auf die Beine zu stellen und deswegen müssen sie jetzt so eine Skandalnummer draus machen mit irgendwie, oh, die brutale Röntgen-Killcam und so und damit das Spiel so diesen Ruch des Verbotenen hat und dann kaufen es dann doch alle und ich bin mir aber nicht sicher, ist das wirklich, also ist das gewaltverherrlichend, dass man sagt, das ist schon sehr krasse Gewaltorgie, so, weil du siehst ja dann auch wirklich, oder wir können ja auch mal an das tolle Superlevel-Review erinnern, wo man halt wirklich sieht, wie die Hoden kaputt geschossen werden. Und das siehst halt alles ins glorreicher, zelebrierender Zeitlupe. Oder ist das eher abschreckend, könnte man ja auch argumentieren, dass man sagt, okay, du siehst halt einfach, was so eine kleine Kugel anrichtet, wie sie einfach dem Gegner erst die Augen kaputt reißt und dann seinen Schädel platzen lässt. Und das ist teilweise eben so unappetitlich, dass man sich eigentlich eher davon abgewidert fühlt. Und ich weiß nicht, ob man da dann noch irgendwie das Prädikat gewaltverherrlichend dafür gelten lassen kann. Ich kann nur mutmaßen, aber vielleicht ist das auch was die USK da irgendwie mit in die Betrachtung gezogen hat.
Was meinst du denn, Philipp?
Also ich denke, das ist auf jeden Fall das Zweite, was Daniel gesagt hat. Und zwar, dass es schon abschreckend wirkt. Ich meine, da muss man, wenn man das erste Mal sieht, das ist, ist, denke ich mal, auch nicht so witzig, wenn man sieht, wie die Knochen brechen, wie die Kugel dann irgendwie die Lunge durchschlägt und dann auch noch so eine ekligen Splattergeräusche im Hintergrund. Also es ist schon nicht so schön, aber ich denke, gerade weil das auch im zweiten Teil drin war, ist das schon so ein bisschen gehört es zu dem Spiel mit dazu. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Koop war, aber im Koop, als ich das gespielt habe, gab es das zum Beispiel nicht.
Nee.
Dass diese Cam kam. Und das macht ein völlig anderes Spiel, Spielerfahrung aus, finde ich.
Mhm. Stimmt, ne? Also ich glaube wahrscheinlich, weil es schwer zu realisieren ist, was soll der andere machen, wenn man diese Zeitlupe sieht?
Ja, klar.
Da fällt das dann zwangsläufig raus. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das halten, also wo das einzuordnen ist, ob das jetzt abschreckend sein soll oder nicht. Also ich fand es zum Beispiel nicht abschreckend. Ich hab wirklich eher so in Mortal Kombat-Dimensionen gedacht. Ich habe gedacht, das ist so absurd brutal. Das könnte ja auch genauso gut das Argument sein, dass es so überdreht und so überhöht von der Gewaltdarstellung, dass man es halt wirklich nicht mehr ernst nehmen kann. Aber Tatsache ist, dass man, die Art und Weise, wie das technisch realisiert ist, wirklich eine ganz neue Klasse erreicht. Also man kann da wirklich physikalisch korrekt in die Eingeweide reinschießen und man sieht dann wirklich, wie die Ellen brechen, wie der Schädel zerplatzt. Es wird ja auch immer schön per Punkt angezeigt, ob du jetzt die Lunge oder die Niere oder halt die Hoden oder irgendwas anderes getroffen hast und so. Und das Einzige, was das dann nicht so ganz reinpasst in diese Schiene, ist das Rector-Modell. Manchmal fliegen die Figuren so ein bisschen seltsam durch die Gegend, aber das ist insgesamt schon ganz schön krass. Und ich weiß nicht, kann man diese Kamera ausstellen? Hat das mal jemand von euch nachrecherchiert, nachgeguckt?
Habe ich gar nicht versucht.
Ich hab's auch nicht probiert. Ich weiß nur, man kann sie wegdrücken. Du kannst, wenn die Kugel in der Luft ist und du siehst, okay, jetzt bin ich in diesem Zeitloop-Modus, weil das ist ja nicht nur diese Röntgen-Killcam, sondern es ist ja auch quasi dieser Ritt auf der Kanonenkugel, nenne ich ihn jetzt mal. Das heißt, du fliegst halt quasi mit auf und siehst, wo deine Kugel langfliegt. Und in dem Moment kannst du irgendwie X drücken oder sowas und dann bist du sofort wieder bei deinem Charakter. Also ich habe das teilweise zum Beispiel gemacht, wenn ich irgendwie schnell hintereinander mehrere Ziele treffen wollte und ich wusste, ich bin jetzt perfekt ausgerichtet und ich will jetzt nicht warten, bis das irgendwie eingeschlagen ist oder so, dann habe ich die einfach schnell weggedrückt und sofort auf den nächsten Gegner gezielt. Das heißt, man kann das schon umgehen. Ob man es komplett im Menü ausstellen kann, bin ich jetzt leider auch überfragt.
Ja gut, die Frage ist natürlich, oder die Sache ist natürlich auch, wenn man schafft, ein Ziel auf einer extrem großen Distanz zu treffen. Also du, im Koop ist dir ja zum Beispiel irgendwann mal gelungen, ein Ziel in 300 Meter Entfernung zu treffen.
Oh, das war geil.
Ja, und sowas will man natürlich dann auch zelebrieren, ne? Wenn ihr das Spiel erkennt das natürlich, wenn ihr das, also ne, da gibt's irgendwelche Algorithmen, die erkennen, ob das ein besonders raffinierter Schuss ist und so weiter. Und so ein Schuss aus 300 Schlag mich tot, Entfernung, ist natürlich schon was Besonderes und sowas soll zelebriert werden. Und das ist gerade dieser Ritt auf der Kugel extrem spannend. Und da möchte man auch diesen Einschlag sehen und sehen, was hat man da getroffen, pixelgenau. In diesem Sinne glaube ich gar nicht mal, dass es so abschreckend sein soll. Es ist halt wirklich eher wirklich diese, es ist halt der Payoff. Es ist die Belohnung dafür, dass du so lange geduldig gewartet hast. Und es hält dich auch tatsächlich bei der Stange, das Ergebnis zu sehen. Und das ist makabererweise bei den Menschen natürlich so, dass es dann extrem unappetitlich wird. Und da kann man ja wirklich bestimmt mal drüber diskutieren. Ich find's krass. Also Ich finde, also es ist nicht so krass, dass es mich irgendwie abschreckt, aber ich finde es krass, dass man das Spiel so in der Form ab 18 verkauft.
Nö. Dass man das ab 18 verkauft, finde ich völlig in Ordnung. Dass man da ein 18er Siegel draufklebt, das, glaube ich, versteht sich von selbst. Aber ich finde so, also weiß ich nicht, ich sehe das eben ein bisschen anders wie du. Ich finde das nicht so krass überzeichnet wie jetzt ein Mortal Kombat oder sowas. Sondern ich sag schon, okay, das ist halt so, mir wird halt einfach bewusst vor Augen geführt, was ich für massiven Schaden anrichte mit meinen Schüssen. Und wie brutal eigentlich so, obwohl das so eine kleine Kugel ist, aber die, wenn die halt mit Schallgeschwindigkeit in so einen Körper reinfetzt, dann reißt die halt einfach alles mit, was da ist. Und ich muss eher sagen, auf mich hat das tatsächlich in Bezug auf reale Gewalt eher abschreckend gewirkt. Also das ist eh immer irgendwie, also wir sind jetzt halt schon so in einem ganz anderen Thema drin, aber eigentlich ist es doch viel gewaltverherrlichender, wenn in, weiß ich nicht, Uncharted irgendwie 100 Gegner zu fetziger Rockmusik weggeballert werden und du siehst aber gar nicht, was das, weil das einfach für dich gesichtslose Halunken sind, die du halt einfach da rein nach wegballerst und dann hast du damit noch einen flotten Spruch auf den Lippen. Das ist doch eigentlich viel gewaltverherrlichender, als wenn man dem Spieler zeigt, okay, jetzt hast du dem halt den Wehrmachtssoldaten in den Kopf geschossen und da ist jetzt nicht mehr viel übrig von dem Kopf.
Ich meine, und man freut sich doch auch, wenn man einem gegnerischen Scharfschützen aus 300 Meter Entfernung oder mehr direkt ins Auge schießt. Wie gut ist das? Wie gut ist das?
durch das Zielfernrohr.
Genau, das auch
ins
noch.
Auge.
Das
ja.
auch noch.
Ja. Ja gut, klar, sowas will man natürlich sehen. Und es ist natürlich auch toll, dass dir dass das Spiel diese Funktion hat. Und ich glaube, das macht auch einen großen Reiz von Sniper Elite aus. Also ich glaube, das ist deshalb auch so ein ganz exakter Punkt. Und ich glaube, deswegen hat der zweite Teil auch so eingeschlagen, weil eben genau,
weil
es halt eben diese Zeitumfunktion, das ist halt der große Unterschied. Und ich meine, wir haben vor ein paar Wochen, Tagen haben wir Enemy Front gespielt und da gibt es eine ähnliche Zeitumfunktion, aber die ist halt lange nicht so interessant und anschaulich wie jetzt die in Sniper Elite. Ne? Obwohl es da auch genau dieselbe Zeitlupe gibt. Ist schon ein großer Unterschied.
Absolut. Also, und was da noch dazu ist, bei Enemy Front, da ruckelt die dann halt auch wie sauer. Also, da macht es noch nicht mal großen Spaß, die anzuschauen. Und es hat halt schon, ich weiß nicht, woran es liegt, aber der Mensch hat ja schon eine gewisse Begeisterung und Freude an so Ballistik. Das ist ja bei Pfeilschießen nicht anders irgendwie. Oder bei, wenn du einen Ball schießt oder sowas. Du hast ja einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, Freude an so ballistischen Sachen. Also zum Beispiel, wer selber schon mal mit Pfeil und Bogen geschossen hat oder so, oder sogar vielleicht mal mit einer echten Waffe oder sowas beim Bund, das hat schon so einen gewissen Reiz. Dieses, okay, ich schieße jetzt halt hier irgendwas ab und ich muss das aber so genau einstellen, dass das die richtige Flugkurve hat. Gut, das ist jetzt bei echten Schusswaffen ist das jetzt noch nicht so relevant. Da wird es ja erst ab höheren Entfernungen dann irgendwie relevant, die Ballistik, aber Pfeil- und Bogenschießen, das macht schon auch Spaß, einfach halt auf so Ziele zu schießen, wo du dann sagst, ah gut, muss ich ein Stück drüber zielen, damit ich genau in das Bullseye treffe.
Ja, weil man dann eben seine eigenen Fähigkeiten auch damit überprüft. Das ist also ähnlich wie mit Bowlen oder so, ne? Wenn du das Gefühl für den Bowlingball bekommst und du
wie spielst du denn Bowling, dass da Ballistik eine Rolle spielt?
Nein, also ich meine aber die Kontrolle über die Physik meine ich jetzt. Also natürlich ist die Flugkurve. Es stimmt, ich schmeiß natürlich den Bowlingball quer über die Bahn. Ja, aber das meine ich halt damit, dass man beherrscht eine bestimmte Gesetzmäßigkeit, so naturgegebene Kraft in irgendeiner Form. So, das ist also das
Körperkontrolle, Konzentrationsfähigkeit und so.
Ja, und sowas in abstrahierter Form jetzt natürlich in diesem Videospiel, natürlich auch bei Sniper Elite, dass du, also es gibt zwar die Möglichkeit, dir mit so einer Zeitlupenfunktion willst du jetzt nicht nennen, aber du kannst den Atem anhalten, dann siehst du für einen kurzen Moment, wo du jetzt hinziehen musst, aber auf den höheren Schwierigkeitsgraden hast du diese Anzeige zum Beispiel nicht. Und wenn du ungefähr abschätzen kannst, wo du hinschießen musst, und dann triffst du auch noch, das ist natürlich extrem befriedigend.
Ja.
Ja. Mal kurz gefragt, worum geht's denn eigentlich in dem Spiel? Hat sich irgendjemand von euch die Geschichte gemerkt?
Ja, die ist zweckmäßig. Also du bist halt der einsame Lone Wolf, Scharfschütze hinter feindlichen Linien. Ja. Und die Missionsziele sind abwechslungsreich, so wie man halt in einem Weltkriegsspiel abwechslungsreiche Missionsziele erwartet. Also da musst du halt mal Flakgeschütze zerstören, da musst du halt irgendwelche Kanonen ausschalten, dann musst du Gefangene befreien. Also das hat man alles schon mal so gesehen. Die Story ist jetzt auch nicht wirklich der Rede wert, aber ich glaube, darum geht's auch gar nicht bei Sniper Elite. Das spielt man nicht wegen der Handlung.
Philipp war bestimmt total gepackt, oder?
Von der Story nicht. Von der Story bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht, weil im zweiten Teil, der ja schon den Untertitel V2 hatte, ging es eben so ein bisschen um die V2-Rakete, dass die Russen planen, während des Krieges England anzugreifen. Die fand ich wirklich super, auch wenn man während des Levels, während des Spielens nicht so viel von der eigentlichen Handlung mitbekommen hat. Aber die vom dritten Teil, die finde ich, die vergisst man eigentlich gleich wieder. Mhm. Also die ist nicht der Rede wert, die ein bisschen enttäuschend.
Bei mir fängt das schon bei den Protagonisten an. Also es ist halt wirklich so, die erste Mission beginnt und dann hast du so eine düstere Stimme und das könnte die von Dolph Lundgren oder so sein und da, ich weiß gar nicht, was der sagt, ich kann mich nicht mal dran erinnern, aber es ist auf jeden Fall total generischer 80er Jahre drittklassiger Actionfilm-Scheiß. Und die ganzen Zwischensequenzen werden auch nur in Standbildern erzählt, fast. Extrem langweilig. Also, und du erfährst auch während der Mission kaum was über die Geschichte. Also man sammelt im Prinzip eigentlich nur Objekte ein, dieses Dokument und jenes Dokument und erst dann dazwischen gibt es dann irgendwie sowas wie eine Geschichte. Und ich bin da jetzt jedenfalls nicht am Ball geblieben.
Ja, aber es gibt coole Nebenmissionen. Ich kann mal so ein Beispiel bringen und zwar an einer Stelle, da hörst du immer so Lautsprecher-Durchsagen, die durch dieses durch so einen kleinen Ort da irgendwie schallen. Und dann kriegst du so als Nebenmission, manche kriegst du angezeigt, manche siehst du erst, nachdem du das Level abgeschlossen hast, so, oh, ich habe eine Nebenmission verpasst. Bei der kriegst du dann zum Beispiel, ja, versuche diese Lautsprecheransagen zu unterbinden. Kriegst aber nicht angezeigt, wo oder was, sondern du musst dann halt einfach dir zusammenreimen, ah, okay, ich guck mal, wo ist so ein Lautsprecher, ah, die Kabel zu diesen Lautsprechern, die gehen alle zu diesem Gebäude dahinter, dann muss ich da wohl wahrscheinlich mal reinschauen und dann gehst du da rein und findest dann tatsächlich im Keller so einen Typen, der halt vor so einem Lautsprecher sitzt, vor so einem Mikrofon sitzt und da was reinsprichst und wenn du den dann abmurkst, dann hören die Durchsagen auch auf und dann hast du die Nebenmission geschafft. Was aber dann scheiße ist, weil du kannst dann halt nicht mehr diese Soundcamouflage machen, weil die Durchsagen dann aufgehört haben. Und die überdecken dein Schussgeräusch. Also hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich fand diese Idee, so eine Nebenmission nicht so aufdringlich zu machen, sondern halt so dieses, ja, wir zeigen sie dir, bieten sie dir an und dann musst du aber halt selber versuchen, dir zusammenreimen, wie du die lösen kannst.
Das ist wirklich sehr nett, ne? Wenn das so durch die Umgebung auch geschieht, ne? Dass du dann ein bisschen aufmerksam sein musst und dass dir das Spiel nicht so so briefingmäßig auf die Nase drückt irgendwie.
Ja, oder du siehst halt auch nicht irgendwie plopp auf der Karte, hier ist noch eine Nebenmission. Siehst du manchmal auch. Manchmal hast du tatsächlich auch sowas wie zerstöre den Fuhrpark und dann stehen da halt irgendwie drei Autos rum und dann musst du da auf die Tank schießen und damit die hochgehen. Da ist es dann ein bisschen offensichtlicher, aber es gibt eben auch welche, die du halt einfach nur so ein bisschen mit aufmerksamen Augen durch die Spielwelt gehen lösen kannst.
Ja, also generell, ich bin ziemlich überrascht von dem Spiel, muss ich sagen.
Absolut, ja.
Ja, also ich habe nach dem zweiten Teil irgendwie, den habe ich nicht zu Ende gespielt. Da wollte ich natürlich diesen Röntgen-Effekt sehen und habe dann irgendwie 2-3 Level gezockt und danach ist mir das ein bisschen langweilig geworden. Und den ersten, den kann man sich heute sowieso nicht mehr geben. Und beim dritten bin ich wirklich überrascht. Also gerade jetzt nach dieser Vollpleite Enemy Front, muss ich sagen, war wirklich ein spielenswertes erstes Weltkriegsspiel. Also jetzt nicht wegen der Geschichte, aber weil die Mechanik einfach so gut funktioniert und so stimmig ist und weil es technisch einfach super sauber umgesetzt ist.
Ja, also was ich zum Beispiel auch noch gut finde, ist, dass bei dem PS4-Pad, dass da diese Boxen in dem Pad auch mit benutzt wurden.
Ah ja, stimmt.
Ist euch das auch aufgefallen? Wenn man schießt oder wenn man nachlädt, dann kommt dieser...
Du meinst Lautsprecher, oder? Weil Boxen klingt jetzt etwas übertrieben für dieses kleine quäkige Ding, was da drin ist.
Nee, ich mein schon die Lautsprecher. dass eben, sobald man nachlädt, dann kommt dieses Geräusch oder wenn man auch von Feinden entdeckt wird, da kommt irgendwie immer so ein heller Ton. Und der kommt eben direkt aus dem Controller. Und das ist, finde ich, ist eine super Idee, dass man den da zumindest ein bisschen mitverwendet hat.
Das stimmt. Das ist so, man hat vor allen Dingen auch, wenn man, ich kenne das so eigentlich nur von der Wii U, dass so diese Lautsprecher, stimmt, dass die so involviert werden, weißt du, dass du, dass zum Beispiel Musik erklingt und dann werden verschiedene Spuren aus verschiedenen Lautsprechern gespielt und da ist hier so ein ganz geiles Mittendrin-Gefühl irgendwie, einfach nur, weil dieses Nachladegeräusch dann zum Beispiel aus deinem Lautsprecher kommt und ich finde, irgendwann verschmilzt man ja so ein bisschen mit dem Pad, weil man sich so sehr aufs Spiel konzentriert und so. Und irgendwie wird das dann so eine unbewusste Sache. Und gerade weil du dich so konzentrieren musst auf das Zielen und auf das nach vorne starren und auf das Beobachten, ist das dann auch wieder so was enorm Befriedigendes, dann nochmal nachzuladen. Also alles, was um die Waffe herum geschieht, haben sie bei Sniper Elite richtig gut inszeniert, wenn man das perverserweise so sagen kann.
Ja. Der Sound ist auch absolut, absolut in Ordnung von den Waffen.
Ja, der ist ziemlich satt. Also der, wenn du da irgendwie mit dem Snipergewehr schießt, das ist einfach so ein, der macht richtig Angst, finde ich. Also wenn man über eine große Anlage spielt mit Subwoofer, das ist wirklich so ein Brotz. So ein richtig mächtiges, gefährliches Geräusch, finde ich.
Druckvoller Sound, mal ein altes Spielejournalistenwort zu verwenden, ein beliebtes.
Druckvoller Sound, ja. Aber es stimmt, ist so. Also.
Aber ich finde, dieses Spiel ist so ein bisschen ein Plädoyer dafür, kann man vielleicht nicht allgemeinern, aber so dieses, hey, gib mal ein Studio auch mal ein bisschen Zeit. Also dieses, wir leben ja leider so in dieser Zeit, wo Studios 2 Wochen, nachdem irgendwie das Spiel rausgekommen ist, schon wieder dicht gemacht werden, wenn sich's nicht so gut verkauft hat. Und bei Rebellion ist jetzt ja schon krass. Ich meine, die haben jetzt die letzten Sachen, die sie gemacht haben, also die sie selber gemacht haben, wo es jetzt keine Auftragsportierungen waren oder so, alle wirklich mit Anlauf in den Sand gesetzt. und jetzt kommen die auf einmal daher, haben dieses Sniper Elite 3, müssen das auch noch für alte Konsolengeneration und die neue Konsolengeneration rausbringen, die jetzt auch erst seit ein paar Monaten draußen ist, also wo man sagt, ja gut, das ist auch schwierig, weil wer weiß, wann die da ein Dev-Kit für bekommen haben und so, wo man sagt, okay, das trägt doch eigentlich alle Merkmale eines Flops, dieses Spiel, und dann kommen die auf einmal daher und liefern ein Top-Produkt ab. Also da muss man vielleicht auch mal sagen, liebe Publisher, gebt manchen Studios einfach mal ein bisschen länger Zeit, die finden dann schon ihren Weg.
auf jeden Fall. Kann ich so unterstreichen, weil ich habe mich nämlich vor Sniper Elite 3 gefragt, warum gibt's Rebellion eigentlich noch? Ja, also ohne es böse zu meinen. Ich will jetzt nicht, dass es, also ich war jetzt nicht irgendwie, habe keinen Groll gehegt gegen das Studio, aber es ist nun mal so, dass wir hatten jetzt das vor ein paar Wochen mit Murdered, die sind irgendwie 3-4 Wochen nach dem Release des Spiels geschlossen worden und man hört auch von etlichen Kürzungen, jetzt zum Beispiel bei Crytek und so weiter, und das sind einfach nicht besonders gute Zeiten für Spielentwickler. Klar, da wird einfach knallhart kalkuliert, und wenn du mal irgendwie irgendwas nicht die Verkaufserwartungen trifft, dann wird meistens in der Regel runtergestrichen. Und die Xbox-Studios, sind die jetzt nicht auch irgendwie geschlossen worden, oder sollen die jetzt nicht dieses Jahr schließen?
Nee, dieses Film-Ding haben die zugemacht.
Ach, das ist Film-Ding, ne? Mhm.
War das also, nicht irgendwie? Nee, das hieß irgendwie Xbox Entertainment oder was weiß ich was, und das war irgendwie so ihre Film- und Seriensparte, wo sie, glaube ich, so cross-mediale Projekte realisieren wollten.
Ja, aber auf jeden Fall irgendwas, was irgendwie auch mit diesem Alan Wake-Nachfolger zu tun hatte, ne? Diesem Remedy-Spiel und so. Ja, auf jeden Fall. Und dann hier die Rebellion, die sich halt die ganze Zeit mit diesen Auftragsarbeiten, also wirklich mit Dienstleistungen über Wasser gehalten haben. Das gönne ich denen wirklich. Ich meine, die sind jetzt seit fast über 20 Jahre dabei. Länger. 22 Jahre. Und jetzt haben sie eigentlich mal den verdienten Erfolg. Finde ich cool. Nach Rogue Warrior haben die auch einiges gut zu machen.
Ja, das Aliens vs. Predator war jetzt auch nicht so der Burner, das letzte.
Jetzt auch nicht so der Brüller irgendwie so. Bist du denn zufrieden, Philipp, so du als Fan des zweiten Teils?
Ja, also abgesehen von der Story bin ich super zufrieden. Hab ihn, wie gesagt, jetzt schon zweimal durchgespielt. Da hat sich das Warten schon gelohnt. Also 2 Jahre Entwicklungszeit sind okay. Finde ich, hat sich super gelohnt. Es gibt jetzt ja auch schon... oder ich weiß nicht, ob der nur für Vorbesteller war, eben ein so ein Download-Content, so eine zusätzliche Mission.
Den Hitler-DLC gibt's
ja. Habt ihr die gespielt?
Nee, habe ich noch nicht.
Den was?
Es gibt, glaube ich, eine, wo du, ich glaube, das ist nicht offiziell Hitler, aber da ist halt ein quasi Nazi-Führer, der sieht ihm sehr ähnlich, und du machst, glaube ich, Jagd auf den, und ich vermute mal, dass das Ende des DLC sein wird, dass du quasi Hitler tötest und damit die Geschichte änderst. Aber das ist jetzt nur meine Vermutung, deswegen ist es auch kein Spoiler.
Um soweit zu erzählen, es geht eben darum, dass vermutet wird, der Führer könnte in irgendeiner Stadt sein, eben in Afrika, und du wirst eben damit beauftragt, dem nachzugehen, ob er tatsächlich ankommt oder nicht.
Ach so.
Aber damit ist man eben auch innerhalb von einer halben Stunde ist man damit durch.
Ah ja.
Ist ganz nett nochmal, wenn man wirklich noch nicht genug hat und das Spiel zu Ende ist, dann kann man das noch nachlegen. Den habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Ist ganz in Ordnung.
Ja, was würdet ihr sagen, Jungs?
120%.
Ist das 120%?
Ja. Auf jeden Fall.
Es ist 120%. Es ist 120%, oder?
Ja, also bei uns ja sowieso, aber ne, ich muss tatsächlich sagen, also ich war sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe das mir angeschaut und hatte jetzt nicht die hohen Erwartungen und habe mir dann gedacht, gut, wie gesagt, wir haben es jetzt ja mehrfach betont, ich habe jetzt vorher Enemy Front gespielt, da konnte es jetzt nur noch besser werden nachher, aber hat mir alles, was ich bisher damit gespielt habe, hat mir großen Spaß gemacht, und kann ich eigentlich, wer Leute, die Shooter irgendwie mögen, Third Person, wenn man da irgendwie das mag, dann kann ich das vorbehaltlos weiterempfehlen.
Hm. Ich auch.
Und so ein Hodentreffer sollte man vielleicht auch schon mal gesehen haben. wenn man schon was verpasst, wenn man den nicht gesehen hat.
Ist ein Geld wert. Kaufen.
Ich muss mich da unbedingt zusammenreißen. Ich bin einfach nicht geduldig genug. Ich sniper eigentlich total gerne, aber dann halt immer so in Spielen, wo ich dann in der nächsten Mission mit einer MG rumlaufen kann und das wieder ausgleichen kann, diese Spannung. Aber ich muss dem auf jeden Fall, ich muss mich wieder mal am Riemen reißen, dann habe ich bestimmt auch sehr viel mehr Spaß mit Sniper Elite. Oder ich spiele einfach weiter mit Daniel im Koop und versau ihm einfach sämtliche Pläne.
Und ich darf es dann wieder ausbaden. Und
genau. Alles klar. Also, wie gesagt, das gibt's für alles. PC, Xbox 360, PS3, PS4 und Xbox One. Xbox One, kann ich nur sagen, hat einen 10-Gigabyte Patch, ne? Also, wenn ihr das jetzt kauft für die Xbox One, weil ihr keine PS4 habt oder weil, keine Ahnung, dann müsst ihr damit rechnen, erstmal 10 Gigabyte aus dem Netz zu laden. Der Day One Patch bei der PS4 ist kleiner. Der ist, glaube ich, 2 Gigabyte groß oder so. Oder weniger.
Ich kann es nicht sagen, weil ich hatte eine Download-Version, da war quasi sowieso alles komplett Download, und deswegen kann ich nicht entscheiden oder unterscheiden, was jetzt davon irgendwie Patch war oder was nicht.
Ja, Aber auf jeden Fall, das müsst ihr wissen, wenn ihr euch die Xbox One-Version holt. Das dauert. Und ja, ich glaube, dann haben wir es, ne?
Ja.
Cool.
Sind wir durch.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Philipp.
Gerne. Kurze Eigenwerbung, www.ingame.de, meinen Test nachgucken, liken und alles gut.
Ja, schneiden wir eh raus.
den verlinken wir natürlich im Blogpost. Und Daniel, es tut mir sehr leid, dass ich dir alles versaut habe im Spiel.
Also, du bist doch der Daniel.
Ach so, stimmt. Es tut mir so leid, Michael.
Alles klar. Ciao, Daniel.
Bis dann, ne?
Tschüssi. Tschüss.